Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Unser Thema jetzt, das Sachbuch Kaltland unter Syrern und Deutschen. Begrüßen Sie dazu bitte ganz herzlich die Journalistin und Nahost-Expertin Jasna Sajcek. Herzlich willkommen, Jasna.
Danke.
Frau Sajcek ist vor allem Journalistin. Sie arbeitet für Arte, für Dreisat, die Taz, Spiegel Online, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Le Monde, Diplomatique und die Welt. Sie hat Islamwissenschaften studiert, das ist in dem Zusammenhang, den wir hier besprechen, jetzt sehr, sehr wichtig. Im Jahr 2005 erhielt Jasna Sajcek den CNN Journalist Award für eine Undercover-Recherche in einem Ausbildungslager der US-Armee. Jasna Sajcek lebt in Berlin. Und Undercover-Report ist auch gleich so ein Stichwort. Wir haben es hier mit einer schonungslosen Sozialreportage zu tun. Da ist jemand, Jasna Sajcek ist wirklich tief eingestiegen, nicht nur in ihr Thema, sondern auch in den Freistaat Sachsen. Das jetzt gleich im Detail. Erschienen ist dieses Buch im Verlag Drömer. Jasna, lass uns mal so mit dem Schreiben anfangen, mit dem Handwerk. Der erzählerische rote Faden, also die dramaturgische Klammer, die Geschichte, die immer wieder kommt. Das ist Deutschunterricht, den du gegeben hast in einem Flüchtlingsheim in Ostsachsen. Was waren die Motivationen dieses Projekt, in Angriff zu nehmen? Denn das ist der rote Faden und von dort aus ist Jasna Sajcek dann immer wieder ausgeschwärmt in verschiedene andere Bereiche. Sie war bei Pegida-Demonstrationen, bei der AfD und so weiter. Aber was war die Motivation, in Ostsachsen so lange zu recherchieren? 4 Monate immerhin.
Die Motivation war, wie bei ganz vielem, was Undercover-Journalisten oder auch Nahost-Journalisten antreibt, grenzenlose Neugier und gnadenloses Abenteurertum. Und ich war öfter in Beirut und Damaskus als in Brandenburg, Schwerin oder Bautzen und habe im Januar letzten Jahres plötzlich einen Anruf bekommen. Jasna, wir brauchen jemanden mit interkultureller Erfahrung, der Arabisch kann, für Sachsen. Und ich sagte, wie für Sachsen? Nein, für Syrer in Sachsen. Denn Bekannte von Bekannten hatten ein Bildungs-Startup-Unternehmen gegründet, weil andere Bekannte wiederum von Immobilienhaien zu Flüchtlingsheimbetreibern umgesattelt, aufgebaut, abgegradet sich haben und ganz schnell aus dem Fördertopf der Regierung 300 Millionen Euro auch noch ein extra Schärflein abziehen wollten. Das wusste ich da alles noch nicht. Das steht natürlich im Buch drin als knallharte Sozialreportage, die das Kaltland tatsächlich geworden ist. Habe ich versucht, überall im Zuge der Flüchtlingskrise oder der hinzuschauen, wo Schindluder getrieben worden ist, wo Sachen nicht so ganz vernünftig gelaufen sind. Und ich fand es wunderbar interessant, dieses Angebot zu bekommen, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in arabischen Ländern, vor allem in Syrien, die Chance zu bekommen, mit Syrern, die ich gut kenne, in Sachsen, das ich bis dahin noch gar nicht kannte, zu arbeiten. Und für mich war das eigentliche Abenteuer Sachsen, wobei Leipzig ja ein ganz anderer Schlag ist. Und ich möchte hier den Leipziger nochmal gratulieren, dass sie es geschafft haben, Pegida aus der Stadt zu jagen. Das finde ich ganz großartig. Ich war selbst bei einer Legida-Demonstration auch dabei und fand hier die Zivilbevölkerung trillernd und verkleidet und trommelnd und schreiend und Posaune spielend ganz, ganz großartig. Und ich bin dann in das Heim gegangen, zum einen um den mir recht gut bekannten Syrern, natürlich nicht die Individuen, die nicht bekannt, aber der Menschenschlag oder so das, wie sagt man, die Seele des syrischen Volkes ist mir doch ein wenig nahe schon gewesen durch 10 Jahre dort, aber ich habe dann das erste Mal Ostsachsen kennengelernt und zum einen den Syrern versucht, Deutsch beizubringen, zum anderen mich aber auch selbst versucht zu integrieren in die Bautzener oder dörfliche Stadt- und Zivilgesellschaft.
Deswegen habe ich vorhin gesagt, so in Anführungszeichen nur der erzählerische Faden, die dramaturgische Klammer dieser Deutschunterricht, die eigentlichen inhaltlichen Schwerpunkte, das ist dann nämlich genau diese Expedition durch Sachsen. Und das andere ist aber auch genau zu beschreiben, wie denn die Geflüchteten hier, wie du die wahrgenommen hast und welche Anspruchshaltungen es gab, welche Nöte es gab. Und du hast da auch einiges an Kritik in deinem Buch. Also da gibt es überhaupt kein Interesse von dir, irgendwas schön zu malen, schön zu färben, sondern du sagst dann auch zum Beispiel die Situation von Frauen im Deutschunterricht, den du gegeben hast, das hat dir so nicht gefallen. Vielleicht steigen wir so ein, wenn wir jetzt mal bei dem Deutschunterricht kurz bleiben noch. Wie gesagt, 4 Monate hast du da unterrichtet, insgesamt 960 Stunden Unterricht gegeben, 70 Syrerinnen und Syrerinnen den Unterricht gegeben. Am Ende waren noch 4 da, das können wir dann vielleicht auch sagen. Aber vielleicht erstmal die Rolle der Frauen in den Kursen.
Die Rolle der Frauen in den Kursen, da gab es keine definierte Rolle oder sie hatten keine Rolle, außer meine Schülerinnen hätten sein zu sollen. Aber als ich den Unterricht begann, war die Klasse übervoll. Es gab noch kein Internet im Heim, also ich war das einzige Entertainment. Das Haus für die geflüchteten Menschen war ein altes Hotel auf einem Gewerbeparkhof, recht abgelegen von allem. Und es gab kein Internet, kein Fernsehen, kein Radio. Dementsprechend war mein Deutschunterricht übervoll. Nach einigen Tagen dünnte es sich aus. Und bei den Frauen war es halt genau zu bemerken, anfangs strömten auch sie in den Kurs, die zumindest keine Kinder oder nicht allzu viele Kinder hatten oder die Kinder mal kurz alleine lassen konnten. Und nahmen sich einen Tisch und scharten sich so zu 7, zu 8 um einen Tisch. Dann habe ich erstmal gesagt, Leute, das geht so nicht, das sind die Ladies. Und die Ladies bekommen jeder ihren Platz und es geht nicht, dass ein Herr kommt und die Lady zur Seite schubst und die Lady sich dann auf den Boden kauert ganz automatisch, sondern die Lady hat da zu sitzen, die kriegt ihren Stift und jeder ihren Platz und die Herren stehen dann bitte schön oder nehmen auf der Fensterbank Platz. Das war schon mal so, Aufruhr, was bin ich für eine, die das System in Aufruhr bringt? Aber zu meinen Aufgaben gehörte ja nicht nur Deutsch zu unterrichten, sondern auch Integration versuchen zu gestalten. Mhm. Wobei man sagen muss, ich hatte kein Lehrbuch, keinen Plan, kein Lehrmaterial, keinen Kopierer für selbstgezeichnete Arbeitsblätter und selbst die Kreidetafel hat nicht funktioniert. Also ich musste wirklich zum Restemarkt gehen, dem einzigen Geschäft in dem Ort, und mir meine Lehrblätter so selber in ganz groß zeichnen und an die Wand hängen mit Tesa und dann hoffen, dass die Menschen das kleine A und das kleine B in Schreibschrift schön abmalen konnten, was natürlich auch überhaupt nicht ging. Gegen Schreibschrift gab es viele Vorbehalte, aber das ist eine ganz lustige Anekdote später vielleicht. Die Frauen waren sehr gut im Unterricht, die waren sehr engagiert, haben die ersten 2, 3 Tage sehr toll mitgemacht und dann sind sie weggeblieben, denn es kamen andere Männer in den Kurs von den 69 Syrern, die ich zu unterrichten hatte, die laut der Aussage meiner Schülerinnen später nicht gut waren. Und aufgrund dieser nicht guten Männer und auch weil die Ehemänner der geflüchteten Frauen gesagt haben, halte ich fern von diesen nicht guten Männern, kamen dann ab der 2. Woche eigentlich keine Frauen mehr in meine Klasse.
Und es wurden immer weniger Schülerinnen und Schüler in dem Kurs, angefangen mit 70 und am Ende sind dann 4 übrig geblieben. Wie kam es dazu?
Ich glaube, das größte Ausschlusskriterium, was die Menschen daran gehindert hat, bei mir erfolgreich Deutsch zu lernen, war das Internet, das dann ins Haus kam, 2 Wochen nachdem ich als Lehrerin da ein wenig Leben in dieses Heim gebracht habe. und ein wenig nach vorne schauen. Es war auch tief verschneit, muss man dazu sagen. Und die Busse fuhren dann nur sehr selten. Und das war sehr schwierig für diese Menschen, sich vorzustellen, worein sie sich integrieren sollten, weil einfach nichts war, außer dieser Gewerbehof und dieser Restpostenmarkt. Entschuldigung, die Frage?
Es sind da nur vier übrig geblieben.
Ach, es sind vier übrig geblieben, ja.
Das Internet kam ins Haus, das war eine Ablenkung. Viele, und dann frage ich so, was sind denn die Prioritäten so im Großen und Ganzen? Pauschal immer schwierig, klar. Aber der Deutschunterricht scheint es dann nicht gewesen zu sein.
Dadurch, dass ich ja leidlich Arabisch spreche, konnte ich dann ja auch natürlich die Menschen fragen, warum sie denn nicht lernen oder warum sie denn diese Lernmotivation nicht haben. Es müsste doch klar sein, dass das Wichtigste erstmal hier sei, die deutsche Sprache zu erlernen. Und dann hieß es natürlich, sie hätten schon im Ruhrgebiet oder in Leipzig schon Familie und Verwandtschaft, da hätte man schon seine Infrastruktur, da müsse man überhaupt nicht Deutsch lernen. Man wolle ins Ruhrgebiet und nicht hier in Sachsen bleiben. Sachsen ist nicht das richtige Deutschland. Wir wissen, wie das richtige Deutschland aussieht. Im richtigen Deutschland gibt's arabische Großfamilien und Sozialarbeiter, die Arabisch können. Und man bekommt mehr Geld für die Kinder. Und es gibt vernünftigen islamischen Unterricht im richtigen Deutschland. Und die haben also ganz klar schon die Vorstellungen gehabt, wie Deutschland so ist. Und mir kam das sehr skurril vor, als ob das Ruhrgebiet von vielen meiner Schüler schon als so eine Art arabische Kolonie gesehen worden ist. Mhm. Und die Sonnenallee in Berlin-Neukölln kannten alle, die ist als arabische Straße bekannt. Und dann ist jetzt natürlich hier noch die Eisenbahnstraße dazugekommen, die Sie als Leipziger ja sicherlich noch besser kennen als ich von sporadischen Besuchen.
Ich frage so, weil das ist irgendwie so... Also so scheinbar ausgemacht, dass das jetzt mit der Integration so zu funktionieren hat. Also erst muss man Deutsch lernen und dann wird es schon mit Arbeit, mit Ausbildung und so weiter. Aber Realität sieht eben anders aus. Das habe ich eben bei dir gelernt. Und noch kurz ein Wort zu dem Alltag im Heim. Wie hat man da gelebt? Wie sind da die Tage so aus der Perspektive der Geflüchteten?
Prekär, eigentlich prekär. Andererseits, wenn ich die Wohnsituation in Syrien vergleiche, also da gab es auch Menschen, die in einfachsten Lehmhütten gehaust haben und die Frauen und Kinder mussten mit Eseln zum Wasserloch laufen, das gab es auch. Und auch Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten, die nicht mal ihren Namen Mohammed auf Arabisch schreiben konnten. Insofern muss man das abwägen. Also ich denke, 4 Menschen auf 9 Quadratmetern unterzubringen, würden wir jetzt vielleicht nicht so auf die Idee kommen, in Doppelstockbetten. Vor allem, weil die Doppelstockbetten schlechtester Qualität waren und bei dem leichtesten Gewicht über 60 Kilo durchgekracht sind, hatten die Menschen also ihre Matratzen auf den Fußböden. Die haben halt also in Bettenlagern in so einem alten Hotel geschlafen, wo die Brandschutzmaßnahmen nicht eingehalten worden sind. Das musste dann auch schließen. Fand ich auch ein bisschen schwierig, wenn in Sachsen die Brandschutzmaßnahmen eines Heimes nicht eingehalten werden und die Betreiber türkischstämmig zweite Generation sind und einen auf Menschenfreund machen und in Wirklichkeit einfach nur versucht haben, Fördergelder und Gelder der Regierung abzuzocken und diese Schlafplätze anfangs für 50 Euro pro Person pro Nacht und später dann für so 13 Euro pro Person pro Nacht dem Staat zu vermieten.
Das ist mal so viel zu dem erzählerischen roten Faden, die Hauptgeschichte, zu der Jasna Zajcik immer wieder zurückkehrt. Ich möchte nochmal ein bisschen zurückspringen in der Zeit und auf deine Zeit als Nahost-Korrespondentin, 10 Jahre mit Unterbrechungen in Syrien, in Libanon, hast du gearbeitet und gelebt. Wir haben jetzt ja so dieses Ziel aus Sachsen beschrieben. Welches Image hatte denn Deutschland möglicherweise für die Menschen, die dahin geflüchtet sind, in der arabischen Welt? Wie wird denn Deutschland da gesehen?
Wir sind das Land aus der Zukunft und wir sind, das fand ich am putzigsten und das beschreibt, denke ich, auch am besten, wie einer meiner Schüler sagte, wir waren für ihn das Land, in dem er sich das Internet wie eine 3D-Welt vorgestellt hat. Also er dachte, unser Internet ist so schnell und so massiv und so stark, dass es ist, wie als ob man sich so eine Cyberbrille aufsetzt und durch die virtuellen Realitäten laufen kann. Und die Deutsche Welle, der deutsche Auslandssender, hat, der überall zu empfangen ist, außer in Deutschland, hat ein ganz wunderbares Image von Deutschland verbreitet. Also man denkt, deutsche Frauen sind Heidi Klum und fliegen Lufthansa als Pilotin oder als Stewardessen oder sind wunderschöne blonde Polizistinnen oder deutsche Männer sind großgewachsen, anständig, korrekt, hilfsbereit, mehrsprachig, weltoffen. Deutschland ist sehr, sehr sauber, sieht aus wie Frankfurt oder New York. Und was war noch? Ach ja, unser einziges Problem ist die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn. Mhm. Das habe ich durch Konsum des deutschen Welle-TVs in Syrien immer wieder erlebt. Da lief nachts in Dauerschleife so eine Sendung, wo die Deutsche Bahn an ihrer Pünktlichkeit arbeitete. Und selbst unsere ICEs wirken im Vergleich zur einzigen syrischen Bahnlinie, die bis 2013 lief, tatsächlich wie Raumfahrzeuge aus einer noch zu kommenden Zeit.
Und bei deiner Recherche dann konkret hier in Ostsachsen, hast du dann Irritationen, Enttäuschung, Frust wahrgenommen? Weil das ja eine enorme Diskrepanz ist.
Ohne Ende. Ja. Ohne Ende. Geschimpft und gepöbelt und teilweise wurde ich auch persönlich dafür angemacht, dass das hier nicht das richtige Deutschland ist. Man wisse genau, wie das im richtigen Deutschland ist. Warum gibt es hier keine Moschee? Man weiß genau, dass man ein Recht auf eine Moschee hat. Man weiß genau, dass man Recht darauf hat, die Kinder nicht einfach in eine deutsche Schule zu schicken, sondern eine Schule mit Islamunterricht. Dann kam noch lustiger, erschwerenderweise hinzu, dass der Rest- und Sonderpostenmarkt, die einzige Einkaufsgelegenheit in meinem Dörflein, ganz viel Schweinefleischprodukte mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum verkauft hat. Und das dann halt immer in so einer schönen Schweinefleischtheke, auch so mit Schweinefüßen und Schweinezungen präsentiert war. Und das war für die syrischen Kids so ein Horrorkabinett des Grauens. Und die haben sich so einen Spaß draus gemacht, wer sich traut, sowas vom Schwein so anzupieksen und dann quietschend wegzulaufen. Dann haben sie Menschen, die sich in der, ich muss sagen, übermäßig dimensionierten riesigen Alkoholabteilung eingedeckt haben, haben sie kichernd beschimpft, Alkohol, haram, also verboten. Da bin ich dann einmal pädagogisch lautstark auf Arabisch tätig geworden in diesem Laden und habe gesagt, ihr habt hier überhaupt niemandem irgendwie was zu sagen, was verboten ist. Für Kinder ist ohnehin alles verboten. Alkohol ist nicht gut für die Gesundheit, aber wer seid ihr, uns das hier zu verbieten? Denn es ist ein Kulturgut, aber das versteht ihr ohnehin nicht. Dann habe ich es dann auch gelassen. Mhm. Aber ich macht dann nicht die Augen zu und will dann nichts weichspülen und schön färben und sagen, ach, die armen mehrfach Traumatisierten, die meisten meiner Schüler haben 3, 4, 5, 6 Jahre in der Türkei vorher gelebt, kamen dann über weitere sichere Drittstaaten und hätten genug Zeit gehabt, sich auf Seiten der Regierung, auf deutschen Seiten, die es auch auf Arabisch gibt, auf Botschaftsseiten vernünftig selbstständig zu informieren. Mhm. Haben sie aber alles nicht gemacht, haben den Schleppern geglaubt und haben den anderen Menschen geglaubt, die sich vielleicht in Frankfurt neben ein blondes Mädchen und einen Porsche gestellt haben, Selfie gemacht haben und sagen, so ist Germany. Mhm, mh. Und daran wollten sie tatsächlich auch weiter glauben, an die Legenden der Schlepper. Die wollten nicht glauben, dass es so ist, wie sie vorgefunden haben.
Mhm. Es gab auch ein paar kritische Stimmen, die ja das, was wir jetzt Willkommenskultur genannt haben, auch nicht verstehen konnten und da den Kopf geschüttelt haben. Gesagt, was lasst ihr?
Die Syrer oder die Sachsen? Beide eigentlich.
Syrer und Sachsen.
Haben uns verurteilt, dass wir Afghanen und Marokkanern, Tunesiern, Libyern herzlich Asyl gewähren und dass das Kriminelle sind und dass es Afrikaner sind, dass es keine guten Muslime seien. Man muss dazu gibt's hinter jeder Geschichte steht ja noch eine größere Geschichte. Vielleicht darf ich da kurz zwei Sachen zu sagen. Wir wissen ja, dass Präsident Assad, Diktator Assad, Regime Assad in Syrien alawitisch ist. Das ist eine Unterform des schiitischen Islam. Und in Afghanistan gibt's die schiitische Minderheit der Hazara. Viele Afghanen waren schon lange auf der Flucht aus ihrem seit Jahrhunderten kriegszerrütteten Land, verständlicherweise. Viele haben lange im Iran gelebt und viele haben dort auch mit Drogen gehandelt, sind ins Gefängnis gekommen und haben Amnestien versprochen bekommen vom iranischen Regime, wenn sie Monate oder Jahre über sich verpflichten, mit leichtem Zwang und Druck sich verpflichten, in Syrien zu kämpfen. Das heißt, in syrischen Milizen kämpfen afghanische Schiiten auf Seiten Schiiten. Meine Schüler waren Drusen, hatte ich nicht. Ein Christ waren meist Sunniten, keine Schiiten. Aber bei den Afghanen waren ein paar Hazara-Schiiten dabei. Und die Afghanen hatten zum Glück auch einen eigenen Trakt. Und die Syrer haben sich sowas von ferngehalten von den Afghanen und haben mir wirklich das Schlimmste in Worten erzählt. Also manche Syrer haben die Afghanen als Untermenschen bezeichnet, als unerzogene Kriminelle, die haben sie auch schon in Griechenland erlebt, da hatten die Syrer sich mit wenig gespendetem Essen, wollten die sich ein schönes Picknick machen, einer hatte eine Gitarre dabei, haben sich ein Feuer am Strand gemacht. Plötzlich kommt ein Afghane, hebt sein Kleid, entrichtet sich seiner Notdurft und spaziert weiter. Macht man als normaler Mensch nicht, als Mensch, der jetzt halt vielleicht sehr lange in einem opiumverseuchten Vorort vor Teheran als Dealer gearbeitet hat, ohne Kanalisation, vielleicht nicht die Basic-Zivilisationsparameter mitbekommen, die wir hier mit der Muttermilch aufgesaugt haben. Da macht man das vielleicht plus natürlich, hatten wir auch ein paar Kriminelle im Heim, auch ein paar offensichtlich Kriminelle, also Menschen, die auch schon zu Assads Zeiten im Gefängnis gewesen sind und dann rausgelassen worden sind, um als Schlägertrupps, als Shabiha im Regime ab 2011 zunächst inoffiziell die Demonstrationen klein zu halten. Der Anführer ist jetzt auch schon für 2 Jahre im Gefängnis in Bautzen, weil er im großen Stil mit Drogen gehandelt hat. Das muss man auch erstmal schaffen. Aus Berlin Crystal Meth nach Sachsen importieren, als hier neu Angekommener auf die Idee zu kommen, aber hat er sich erwischen lassen. Und das war auch jemand, der mir wirklich Räuberpistolen erzählt hat. Aber das war nur einer von vielen. Die Kinder an sich machen einen ganz guten Weg. Das ist mal so ein bisschen was Positives. Also da waren 2 kleine Mädchen, die sind ganz toll jetzt in der Akrobatik- und Tanzschule unterwegs. Die freuen sich riesig, in Deutschland zu sein und Deutsch zu lernen. Und die Mutter freut sich riesig, in Deutschland zu sein. Die wurde mit 15 zwangsverheiratet an einen 10 Jahre älteren Mann, hat dann schnell 4 Kinder gekriegt, trotzdem geschafft, noch Abitur zu machen, weil sie es wollte. Dann ist der Mann gestorben und dann ist sie ein Jahr in die Türkei gegangen, hat dort gearbeitet als Arztassistentin und Kosmetikerin, Geld gespart, ihre Kinder aus Syrien geholt und den Weg mit ihren 4 Kindern gemacht. Also das zum Beispiel ist eine Frau, lange blonde Haare, Wahnsinnsdekolleté, tolles, dramatisches Make-up schon früh am Morgen, die sagt, sie will nie wieder zurück. Sie freut sich in Sachsen zu sein, sie liebt die Bautzner, sie findet die Architektur wunderschön. Und weil sie auch offen gegenübertritt den Sachsen, kommt dann auch keiner, der sagt, wer bist denn du? Sondern, hey, schön, dass du hier bist. Ja, du bist eine toll aussehende Kriegsflüchtlingsfrau und wow, wie kann man in deinem Alter schon 4 Kinder haben? Glückwunsch.
Das Stichwort Sachsen, der andere große Teil des Buches, der Recherche, der Reportage, ist eben ein Weg, den du dann aus dem Heim rausgemacht hast. Du warst bei Pegida dabei in Dresden, du warst bei einer AfD-Versammlung, da ging es um das Thema Bürgerwehren.
Bei allen AfD-Veranstaltungen im gesamten Umkreis, mit teilweise bis zu 3 Regionalzügen im Schnee, mit Fahrradfahrt noch vorher und hinterher.
Das ist die investigative Journalistin. Ja. Du warst, das ist auch besser als nur die Zeitung zu lesen und mal ein Telefoninterview zu machen und dann seinen Artikel zu schreiben, glaube ich. Und das merkt man auch, dieses dabei gewesen zu sein, zum Beispiel im Deutsch-Sorbischen Theater in Bautzen, eine harte Diskussion um ein Flüchtlingsheim, das in Bautzen entstehen sollte. Du warst in dem Dorf, wo dein Heim, wo du Unterricht gegeben hast, mit dabei bei einer Bürgerversammlung, da ging es auch zur Sache. Kannst du grob einen Eindruck uns geben, wie da nachgedacht wurde, geredet wurde über Flüchtlinge, über die Menschen, die da im nächsten Umfeld untergebracht wurden?
Ich habe meinen Unterricht 4 Tage nach Silvester in Köln begonnen. Das kann man sich dann, glaube ich, überlegen, wie da die Stimmung war, weil man nicht vergessen darf, das möchte ich aber auch wirklich nur Planung und Regierung vorwerfen, was da schiefgelaufen ist. In dem Dorf, in dem ich selbst versucht habe, mich zu integrieren und zu leben, haben 160 Menschen gelebt. Autochtone, Urbevölkerung, Eingeborene, Sachsen. Und in dem Hotel sind 189 meist männliche Menschen aller Herren Länder einquartiert worden und im 10 Minuten fußläufigen Hotel nochmal 300 meist männliche, noch nicht so lange hier seiende Menschen. Das heißt 160 Locals auf plötzlich 489 Fremde. Das macht schon ganz schön was im Stadtbild, wenn es da nur eine Gaststätte gibt, wenn es da nur einen Supermarkt gibt. Stichworte wie Überfremdung und Umvolkung sind da gefallen. Und wenn man sich da mal nicht einen Gedanken mehr gemacht hat, dann, also als Landkreis, wo packe ich die Menschen hin, wie kläre ich meine Bürger auf, wie mache ich einen Bürgerdialog, wie gestalte ich das? Weil Sachsen ist ja nicht Berlin, wo jeder zweite einen türkischen Bäcker, Döner kennt, türkische Reinigungsfirmen, türkische Kollegen, wo man im Urlaub vielleicht in die Türkei geflogen ist, weil man türkische Nachbarn hat und die immer ihr Ferienapartment zur Verfügung gestellt haben. Und dann kommen halt Menschen, die noch weiter von unserem Kulturkreis entfernt sind als türkische Menschen, mit teilweise auch putzigen und lustigen oder auch radikalen, gefährlichen, unterhaltsamen, zu diskutierenden Ansichten zu Gott, der Gesellschaft und der Welt. Ich habe da schon verstanden, dass die Bevölkerung Sorgen und Nöte hatte und die auch geäußert hat. Ja. Und Deutsch-Sorbischen Theater, ein gutes Stichwort, da sollte eben direkt in die Mitte von Bautzen, also es war eine Bürgerversammlung in einem Theater, 400 Menschen, mehr als übervoll, und es sollte in das ehemalige Hotel Husarenhof, sollten nochmal 300, meist männliche, Geflüchtete aller Herren Länder einquartiert werden. Und das halt einfach mitten in einer sehr guten, sehr schön, liebevoll restaurierten Wohngegend Bautzens an einem Kinderspielplatz. Und das radikalste Zitat, was ich da, glaube ich, gehört habe, was aber unisono von den Menschen, die ich im Nachklapp an den Brandanschlag im
März... Der hat dann gebrannt, der Husarenhof. Der Husarenhof, da kam es nie zu einem Einzug von Geflüchteten.
Da habe ich dann immer wieder gehört, na, ist doch besser, dass es jetzt gebrannt hat, als wenn die Menschen drin sind.
Da will ich mal fragen, wo ist denn die Grenze? Also du hast uns klar Kritik, selber Kritik geäußert an Menschen, die du da beschulen hast sollen. Du hast klar Kritik geäußert an Politik jetzt Freistaat Sachsen, wo werden die Menschen untergebracht, wie geballt. Alles verständlich, ne? Aber wo ist die Grenze, wenn es brennt? Oder vorher schon?
Ja, weit vorher, natürlich, ja, weit vorher. Deshalb finde ich das ja auch ganz toll, dass der Herr Arends, der Bürgermeister von Bautzen, parteilos, dass der nach der ersten Menschenhetzjagd, die ich da tatsächlich noch mitbekommen habe in Bautzen, als ich da letztes Jahr die letzten Seiten schrieb, dass der dann am Tag danach die rechten Gruppen, die ja über Facebook leicht identifizierbar sind und nachvollziehbar, dass er die zum Dialog geladen hat. Und das finde ich komplett richtig. Und ich finde, es darf in einer Demokratie, die von rechts bis links funktioniert, wo aber rechts und links extrem auch noch immer Faktoren sind, darf es kein Sprechverbot geben. Und das Denkverbot, das Wort an sich mag ich nicht. Also es darf, glaube ich, ein Horrorfantasieverbot geben. Ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, andere Menschen sollen sterben oder verbrennen. Und ich möchte aber auch nicht, dass uns jemand sagt, wir kommen eh alle in die Hölle, weil wir ungläubig sind, weil wir Schweinefleisch essen, das macht ja Männer schwul, das ist bekannt, und wir trinken Alkohol, das bringt uns direkt in die Hölle. Wir glauben nicht dem letzten Propheten, deshalb eh ungläubig. Plus dieser ganze Schwachsinn, Gender Mainstreaming, Gleichstellung. Natürlich sind Frauen und Männer nicht gleich, vor Gott ja, aber im Islam in den irdischen Aufgaben deutlich verschieden definiert. Ich finde es gut, wenn weiterhin gesprochen wird, intensiv gesprochen wird, und wenn die Menschen, die dieses radikale Gedankengut, sei es rechts- oder linksextrem, mit sich tragen, Erfahrungen machen, Begegnungen erleben können, die sie hoffentlich dann zukünftig davon abbringen, Mordfantasien oder Gelüste zu haben.
Ganz zum Schluss noch. Also ich finde, dass du weder ein pessimistisches noch ein optimistisches Buch geschrieben hast, sondern ein neutrales Buch.
Danke.
Das ist so die... Das ist so der Kniff wirklich.
Aber nicht langweilig, hoffe ich, weil neutral ist ein bisschen, ja, mir geht's so, lala. Aha,
das stimmt, ja. Nee, spannend zu lesen, auf jeden Fall. Aber das müssen auch die Leserinnen und die Leser dann entscheiden. Spannend zu lesen und neutral, aus keine politische Position bezogen und so. Trotzdem, du hast ein bisschen Zukunft schon angedeutet vorhin. Wenn Integration suboptimal aussieht, da in Ostsachsen, wo du warst, wie könnte sie denn vorsichtig formuliert funktionieren und in bessere Bahnen gelenkt werden? Du hast da Vorschläge.
Ich bin persönlich gar nicht so ein Fan der Integration, weil die Syrer, die da zu integrieren waren, auch überhaupt gar kein Fan der Integration sind. Und wer sind wir, uns zu ermächtigen, dass die jetzt alles so machen müssen, wie wir hier? Ich fände es toll, wenn die ganzen jungen Männer eine vernünftige Perspektive bekommen würden. Und da bin ich ganz mit Frau von der Leyen, unserer Ministerin für Verteidigung, Pionierprogramme, Sanitäterprogramme und gern noch handwerkliche Ausbildung für Orthesen und Prothesen. Ganz gerne Straßenbauer, Trockenbauer, Monteure ausbilden im Schnellverfahren und gerne auch auf Arabisch, gerne auch auf Kurdisch. und dann so schnell wie es geht in die befriedeten kurdischen Gebiete und da Baubrigaden aufbauen, bis Syrien tatsächlich befriedet ist, um ihr Land dann wieder ganz schnell zacki fit zu machen, denn sonst machen es die Saudis. Die Bin Laden Company ist der größte saudische Bauunternehmer, dürfen wir nicht vergessen, aus der Familie der Bin Ladens. Die Chinesen kommen, die haben ihre Seitenstraße achtspurig ausgebaut. Die haben natürlich auch ein Interesse, genau wie die in Afghanistan und Sudan Straßen bauen, haben die auch kein Problem mit Nachfolgerregimes zu arbeiten, ihre eigenen Arbeiter mitzubringen und ihr Geld zu machen. Und natürlich der Iran hat Interesse, da wieder aufzubauen. Wahrscheinlich auch wieder mit afghanischen Zwangsarbeitern aus Teheraner Knästen. Und da denke ich, dann geben wir doch lieber ein bisschen von deutscher Kultur, Ordnung, Disziplin, Pünktlichkeit, Handwerk, Trockenbau, Autobahn sage ich jetzt mal nicht, aber sagen wir den einfach und vor allem auch die Frauen beschulen. Das ist ganz wichtig, das läuft in Jordanien schon, das macht auch unter anderem Deutschland mit der GTZ. Die bilden Frauen zu Klempnerinnen aus. Und jetzt stellt man sich das mal vor, so eine Frau, die immer nur Kinder kriegt, die mit ihrem Kopftuch plötzlich so das Kopftuch so eng macht und so einen Blaumann anzieht und sagt, so, jetzt mal hier los, Vierkant, Sechskant, Achtkant, zack, ich mach das. Wasser extrem wichtig.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.